Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt ist das wieder eine Kaffeefolge. Aber zuerst möchte ich ein paar Worte verlieren zum Zeitpunkt, an dem ich diese Folge aufnehme. In dieser Woche wurde bekannt, dass es ein Geheimtreffen gab zwischen Mitgliedern der AfD, CDU, bekennenden Neonazis und weiteren. Bei diesem Treffen wurde über die Vertreibung von Menschen gesprochen. Und zwar Vertreibung von Menschen, die diesen Feinden der Menschlichkeit nicht deutsch genug aussehen. In den letzten Tagen hörte ich dann oft, es müsse einen Aufschrei der anständigen DemokratInnen gegen solche Bestrebungen geben. Entsprechend dieser Einschub von mir. Ich weiß nicht, was ich alles tun kann, aber ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um gegen diese Feinde von Demokratie und Menschlichkeit zu kämpfen. Und euch bitte ich ebenso. Seid laut, helft Menschen, die in Gefahr sind, geht wählen und gebt eure Stimme demokratischen Parteien. Und jetzt zur heutigen Folge. Diese Folge hat uns Media Whore von Blue Sky spendiert mit den Worten: Danke, Küsschen, Smiley, danke, Smiley. Da ich weiß, wer sich dahinter verbirgt, weiß ich auch mit Sicherheit, dass das Danke nicht zuletzt Christiane gilt, weswegen ich den Kaffee natürlich mit ihr teile. Wenn auch ihr GästInnen und mir Kaffee spendieren möchtet, findet ihr den Link dazu in den Shownotes. Und jetzt ab in den Text.
Achtes Kapitel. Nachdem ich ermittelt habe, in wie vielerlei Weise die scheinbaren Schlüsse zustande kommen, so habe ich damit auch ermittelt, wie die sophistischen Schlüsse und Widerlegungen zustande kommen dürften. Zu einem sophistischen Schluss und einer solchen Widerlegung rechne ich nämlich nicht bloß den scheinbaren Schluss und die scheinbare Widerlegung, sondern auch die, welche zwar die logischen Regeln einhalten, aber nur scheinbar den Gegenstand betreffen.
Also, ich kann auch insofern unredlich argumentieren, dass ich zwar keinen Trugschluss begehe, also keinen Fehler in der Schlussfolgerung, sondern dadurch, dass ich am Thema vorbeirede. Klassiker sind hier Strohmann-Argumente, die in der Tat eine Position widerlegen, aber dabei handelt es sich um eine Position, die nie jemand vertreten hat. Neulich hörte ich zum Beispiel Jascha Munk im Podcast How Do We Fix It. Den Podcast mag ich sehr gerne, da er fragt, wie die USA die gesellschaftliche Spaltung überwinden können. Aber die beiden Folgen mit Munk schießen meines Erachtens dahingehend übers Ziel hinaus, dass Munk gegen Identitätspolitik argumentiert, was legitim ist, aber seine vermeintlichen Opponenten so extrem darstellt, dass sie dadurch zu Strohmännern werden. Denn sicher gibt es diese Positionen, aber sie sind nicht der Mainstream des linken oder linksliberalen zeitgenössischen Diskurses. Nach Munk würde die identitätspolitische Linke, die er unter Ausnahme von Foucault und einigen wenigen anderen nicht explizit benennt, die universalen Werte der Aufklärung komplett ablehnen, da sie von alten weißen Männern erfunden wurden.
I do think that you can boil this complicated set of ideas with many different themes, different historical origins down into a set of main claims that most of the advocates of this ideology would in one way or another defend. And that is, first of all, that the most important prism for understanding society is to look at identity categories like race and gender and sexual orientation. Secondly, that the kinds of universal principles and neutral rules that are enshrined in the United States constitutions and provide the operating system of most liberal democracies are really just an attempt to pull the wool over people's eyes. They are a main reason why we have supposedly not made any progress in overcoming the forms of racism and sexism that have historically characterized those societies. And third, we should therefore get rid of those universal values and neutral rules and make how we treat each other and how the state treats all of us more explicitly depend on the kind of identity categories of which we're a part.
Und ich will nicht leugnen, dass es diese Position vereinzelt geben mag. Aber das ist nicht der Kern der Idee dessen, was ich als intersektionale emanzipatorische Bewegung bezeichnen würde. Beispielsweise lese ich gerade Kritik der schwarzen Vernunft von Achil Mbembe. Zu dem Buch werde ich mich bestimmt auch nochmal in einer eigenen Folge ein bisschen äußern. Aber Ein Punkt passt hier gut rein. Mbembe kritisiert die amerikanische Revolution. Aber er macht es nicht, weil er die Werte der Freiheit und Gleichheit nicht teilt, die diese Revolution und ihr Ergebnis, die Declaration of Independence, vertraten, sondern weil er darlegt, dass Freiheit und Gleichheit unter weißen Männern nur deshalb möglich war, weil sie auf den Rücken von schwarzen Sklaven verteilt wurden. Mbembe kritisiert also nicht, dass es allgemein Werte gibt, sondern dass diese in einer Doppelmoral nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung galten. Lesen wir weiter.
Es sind dies die, welche nicht in Bezug auf den Gegenstand widerlegen und die Unwissenheit des Antwortenden darlegen. Was das Geschäft der prüfenden Kunst ist, die einen Teil der Dialektik bildet und welche etwas Falsches zu schließen vermag, weil der Antwortende aus Unwissenheit die Begründung zugibt.
Dialektik, von der Aristoteles hier spricht, versteht er nicht im weiten terminologischen Sinne, wie wir ihn von Platon oder Hegel kennen, also grob gesprochen als der Wahrheitsfindung dienender Dialog. Stattdessen war Dialektik an der Platonischen Akademie, der Aristoteles ja für 20 Jahre angehörte, zu einem stark ritualisierten argumentativen Wettstreit geworden. Wenn ich mich einen fernen Tages mit Aristoteles Buch Topik beschäftige, gehe ich darauf nochmal im Detail ein. Hier aber schon einmal so viel. In der Akademie wurde der dialektische Wettstreit so gelehrt, dass es Frage-Antwort-Spiele gab. Bei diesem dialektischen Spiel vertrat ein Teilnehmer eine vorgegebene These und der andere oder die andere ihr Gegenteil. Eine nimmt die Rolle der Fragenden, der andere die des Antwortenden ein. Die Antwortende muss eine gewählte These vertreten und verteidigen, der Fragende sie angreifen. Die Fragende versucht dabei, aus den Antworten einen Widerspruch zur Ausgangsbehauptung zu konstruieren oder herzuleiten. Dabei stellt er oder sie selbst Thesen in Form von Fragen auf, die die Antwortende bejahen oder verneinen muss. Offene Fragen waren nicht erlaubt. Genauso wenig war es dem Antwortenden nicht erlaubt, mit etwas anderem als Ja oder Nein zu antworten. Es bestand aber die Möglichkeit, eine Frage zurückzuweisen, etwa wenn sie mehrdeutig formuliert war. Es ging also darum, die Prämisse des Antwortenden anzuerkennen, aus den Antworten auf die Fragen dann aber eine Deduktion herzuleiten, die zeigt, dass sich ein Widerspruch ergeben hatte. Die Antwortende musste versuchen, einen solchen Widerspruch zu vermeiden. Es ist leicht zu sehen, dass in einem solchen Wettkampf es sehr praktisch ist, eine These einzuschmuggeln, die am eigentlichen Thema vorbeigeht, aber von meinem Gegenüber akzeptiert wird, um mir so einen strategischen Vorteil zu erspielen. Weiter im Text.
Dagegen lassen die sophistischen Widerlegungen, selbst wenn sie ihren entgegengesetzten Satz durch einen Schluss beweisen, nicht erkennen, ob der Gegner unwissend ist, weil sie auch den Kundigen durch solche Begründungen in Schwierigkeiten verwickeln.
Also, nur weil du auf einen Trugschluss reingefallen bist, bist du nicht doof. Das passiert allen. Dafür muss man sich nur mal die List of Cognitive Biases in der Wikipedia angucken. Fehler, die uns allen tagtäglich unterlaufen, etwa der Konservatism-Bias. Das ist die Tendenz, die eigenen Überzeugungen unzureichend zu revidieren, wenn neue Beweise vorgelegt werden. Möglicherweise hat der eben zitierte Jascha Munk recht und ich bin nur nicht bereit, seine These zu akzeptieren, weil ich an meinem Weltbild festhänge. Ich glaube das zwar nicht und habe auch einen Indiz geliefert, dass Munk falsch liegt, aber sicher ist, dass ich ihm gegenüber kritischer bin als gegenüber einer These, die sich easy peasy mit meiner philosophischen Position vereinbaren lässt. Aristoteles schreibt,
dass nun diese Art der Widerlegungen auf demselben Verfahren beruht, ist klar. Denn durch alle die Mittel, welche bei den Zuhörern den Schein erzeugen, als sei aus den gefragten Vordersätzen der Schlusssatz richtig abgeleitet worden, wird auch bei den Antwortenden diese Meinung entstehen. Und die falschen Schlüsse werden deshalb ebenfalls durch alle diese Mittel oder doch durch mehrere derselben zustande gebracht. Da auch der Nichtgefragte glauben wird, er habe das zugegeben, was er auf Befragen zugeben würde.
Ja, im Grunde sagt Ari hier nur, dass Sophismen funktionieren. es also keine Schwäche der Diskutanten ist, wenn sie auf einen Sophismus reinfallen. Denn den Zuhörenden geht es ganz genauso. Schauen wir also gleich mal in den nächsten Absatz.
Nur bei einigen Widerlegungen trifft es sich, dass das noch Nötige gefragt und das Falsche offenbar gemacht wird. Wie dies bei den auf der Ausdrucksweise ruhenden und auf die Sprachfehler gerichteten Widerlegungen der Fall ist. Wenn nun die falschen Schlüsse für den entgegengesetzten Satz zu den scheinbaren Widerlegungen gehören, so ist klar, dass die Schlüsse auf das Falsche sich auf eben dieselbe Mittel stützen werden, durch welche der scheinbare Schluss zustande kommt.
So wie ich das verstehe, sagt er hier, dass es aber auch durchaus gelingen kann, Sophismen aufzudecken, indem man zeigt, wo falsch geschlossen wurde. Das mache ich, indem ich einem falschen Schluss den richtigen entgegenstelle, sodass alle sehen können, was der Fehler war.
Die scheinbare Widerlegung stützt sich aber auf einzelne Teile des Wahrhaften. Denn wenn Einzelnes weggelassen wird, so verwandelt sich die Widerlegung in eine scheinbare, wie dies bei denen geschieht, die sich auf etwas stützen, was aus der Begründung nicht folgt. So wie bei denen, welche zu den Unmöglichen führen und bei Widerlegungen, die zwei Fragen zu einer machen und damit gegen den Begriff des Vordersatzes verstoßen. Ferner bei denen, welche das Nebensächliche als ein An sich benutzen oder bei der Art derselben, welche sich auf das Mitfolgende stützt. Ferner bei denen, wo der Schluss nur für die Worte, aber nicht für die Sache sich ergibt. Ferner bei denen, welche ihren Gegensatz nicht so allgemein wie den zu widerlegenden Streitsatz fassen und ihn nicht auf dasselbe und in Bezug auf dasselbe richten und so gegen Einzelne oder gegen alle diese Erfordernisse verstoßen. Ferner bei denen, welche in ihrem Schlusssatze sich auf einen Obersatz stützen, der doch erst bewiesen werden soll.
Wir können die verschiedenen Fehlschlüsse, die Ari hier aufzählt, mal außer Acht lassen und uns nur auf die Kernthese dieses Absatzes konzentrieren.
Die scheinbare Widerlegung stützt sich aber auf einzelne Teile des Wahrhaften.
Ein Sophismus wird, um effektiv zu funktionieren, immer in der Wahrheit fußen, um dann auf die eine oder andere Art, wie Ari sie aufgezählt hat, falsch abzubiegen. Beispielsweise gehen Anhänger des Verschwörungsmythos der flachen Erde von der richtigen Prämisse aus, dass man die Erdkrümmung selbst aus dem Flugzeug nicht sehen kann, biegen dann aber komplett falsch ab und konstruieren eine komplett unrealistische Verschwörung, in die 100.000 WissenschaftlerInnen weltweit verwickelt sein müssten, ohne dass es jemals Whistleblower gab. In die real existierende Verschwörung der Ermordung Cäsars waren maximal 60 Leute eingeweiht und dennoch flog sehr schnell auf, wer die Mörder waren. Anyway, ich schweife ab.
Damit wären die Weisen dargelegt, in welchen die Fehlschlüsse entstehen. In noch weiteren Weisen dürfte dies nicht geschehen. Vielmehr werden alle in die hier angegebenen Verfahrensweisen sich bewegen.
Da frage ich mich, warum das Buch noch ein paar 20 Kapitel hat.
Die sophistischen Widerlegungen sind nun keine Widerlegungen überhaupt, sondern nur eine Widerlegung in Bezug auf eine bestimmte Person. Und dasselbe gilt für den sophistischen Schluss. Denn wenn der Fragende gerade nicht zugestanden bekommt, dass das zweideutige Wort nur eines bedeutet und dass das in gleichen Sprachformen ausgedrückte mehrere nur dieses bestimmte bedeutet und wenn nicht bei den übrigen Arten Ähnliches geschieht, so kommt weder eine Widerlegung noch ein Schluss zustande und zwar weder überhaupt noch in Bezug auf den Gefragten.
Okay, was Aristoteles hier schreibt, ist ein bisschen überflüssig. Er sagt, dass Sophismen keine universale Gültigkeit haben, sondern immer nur in einer konkreten Gesprächssituation. Aber da es sich ja um falsche Schlussfolgerungen handelt, liegt das doch auf der Hand. Wenn etwas falsch ist, weil es ja nicht dadurch war, dass ich in einer konkreten Gesprächssituation nicht festgestellt habe, dass es falsch war. Okay, wenn ich noch einen Moment darüber nachdenke, dann finde ich dennoch einen sinnvollen Anwendungsbereich für diesen Absatz. Donald Trumps ganz persönlicher Sophismus ist Flood the Zone with Shit. Und bei aller Verachtung, die ich Trump entgegenbringe, ist es dennoch eine Leistung, dass er einen neuen Sophismus geprägt hat. Die Bezeichnung dafür geht übrigens auf Trumps ehemaligen Weggefährten Steve Bannon zurück, über den ich vor einigen Jahren mal eine ganze Folge gemacht habe. Die Strategie des Flooding ist, so viel Scheiße zu erzählen, dass einzelne Lügen untergehen, weil sie durch neue, größere Lügen überdeckt wurden. Und so einen infiniten Raum an Desinformation zu erzeugen, der dazu führt, dass dass Menschen gar nichts mehr glauben. Paradoxerweise glauben sie dann auch Trumps Opponenten nicht mehr, da sie nicht mehr unterscheiden können, was wahr und was falsch ist. Denn die Zone, in der Wahrheit ermittelt wird, der öffentliche Diskurs, wurde eben mit Scheiße überflutet, sodass man die Wahrheit nicht mehr sehen kann. Und in einer solchen Situation muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, nur weil wir nicht sofort sehen, was alles falsch ist, an dem, was Trump sagt, wird es dadurch noch lange nicht wahr. Aber lassen wir diese Vulgarität hinter uns und schauen uns den letzten Absatz des Kapitels an.
Gesteht dieser es ihm aber zu, so werden sie zwar gegen diesen zugestehenden Widerlegungen sein, aber nicht überhaupt. Denn es ist ihm nicht etwas zugestanden, was in Wirklichkeit nur einen Sinn hat, sondern was nur so scheint und darauf ist die Widerlegung gestützt.
Oder wie die Sterne sangen, als ich noch jung war, wahr ist, was wahr ist. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.